Und Gott hat für heute Morgen uns etwas versprochen. Ich werde bei euch sein. Ist es nicht der größte Traum von uns Menschen, zu wissen, dass Gott da ist? Und einmal bei Gott zu sein, und er sagt, dann bin ich da mitten unter euch. Und ich werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Noch sind wir auf unserer Pilgerreise. Und auf dieser Pilgerreise erleben wir so viele Dinge. Und oft fragen wir uns, auch als Christen, wer bin ich eigentlich? Ist das, was ich bin, das, was bestimmt, was ich tue? Oder tue ich das, was ich eigentlich, wie es der Paulus sagt, nicht will? Und es bestimmt letztlich, wer ich bin. Aber ganz einfach ist es so, dass jeder von uns eine Identität hat. Die Identität, die jeder von uns einmal hat, ist die amtliche Identität. Wir haben einen Pass, wir haben eine Identitätskarte, dort steht drauf, wo wir herkommen, wie wir heißen, männlich, weiblich und so weiter. Dort steht einfach drauf, wie alt wir sind und wie groß wir sind, was für Augenfarben das wir haben. Aber ist das jetzt unsere Identität? Es lässt sich ganz einfach sagen, das kann es nicht sein. Das kann nicht das Maß sein. Also allein unsere Daten über uns können doch nicht unsere Identität ausmachen. Aber welches ist dann meine Identität? Ist meine Identität das, was ich aus meinem Innersten heraus leben will? Und so merke ich, wenn ich ein gestörtes Verhältnis zu mir selber habe, dann führt es dazu, dass ich narzisstische Störungen bekomme, dass ich in einer egozentrischen Welt anfange zu leben, dass ich unter Depressionen leide, dass ich in eine soziale Vereinsamung hineingehe und zu guter Letzt, dass all diese Spannungen, die in mir sind, letztlich in meiner Familie und im übertragenen Sinn in die Gemeinde hineinkommen. Also ist es doch wichtig zu wissen, was unsere Identität ist. Ist es doch wichtig zu wissen, wer sind wir denn eigentlich? Leben wir als Christen, um uns vor anderen zu beweisen? Oder leben wir, um Gott zu gefallen? Das ist die fröhlichste, friedlichste und glücklich machendste Art, zu leben, um Gott zu gefallen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel erlebe ich etwas über meine eigene Identität. Die ersten Seiten der Bibel sagen mir, dass ich kein Zufall bin, dass ich nicht irgendwie einfach da bin, sondern sie sagen mir, dass ich ein Geschöpf von Gott bin, dass er mich absichtlich geschaffen hat, dass ich von Gott gewollt bin, und dass er mich, auch wenn so vieles verkümmert ist, bin ich trotzdem, sagt der Psalmist, nach dem Bilde Gottes gemacht. Also habe ich mal eine Seite meiner Identität entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich ein Produkt meines Schöpfers bin. Der Psalmist sagt, und ich will da doch ein paar Sätze lesen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Sehe ich den Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Zu meiner Identität gehört, dass ich geschaffen wurde zu einer Beziehung. Wir reden als Christen so oft über weltliche Einflüsse, über Sünde, über Weltlichkeit. Aber eigentlich haben wir vergessen, darüber zu reden, dass das größte Manko in unserem Leben ist das Beziehungsmanko. Uns fehlt diese tiefe, sehnsüchtige, anbetende Beziehung zu Gott. Wir haben Gott in zeitliche Ghettos gestellt, wo wir unsere Andacht machen, wo wir unsere Gottesdienste machen. Wir haben ihn in Ghettos gestellt, wo wir mal schnell zu Gott um Hilfe rufen. Wir haben Platz gelassen dort, wo wir uns mal absolut auch freuen, oh Gott, unsere Freude zum Ausdruck bringen. Aber uns fehlt es an Beziehung. Was ist unsere Identität? Viele Menschen denken, man kann tun und lassen, was man will. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Garten Eden, der war ein Baum zur Entscheidung. Nicht zur Entscheidung, die Frucht zu essen oder nicht. Es ging um mehr. Es ging eigentlich darum, dass Gott wollte, dass man aus der Identität, die er Adam und Eva gegeben hat, als geschaffene Wesen von Gott eingeblasen, den Lebensodem von Gott, dass diese Wesen erkennen, die beiden ersten Menschen, Gott ist so voll Liebe, er hat so viel für uns getan, wir brauchen keine anderen Götter. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben in ihm alles. Und hier ist das Problem unserer Zeit genauso. Auch Christen haben immer wieder das Gefühl, sie brauchen das und jenes noch und ihre Identität wäre erst perfekt, wenn sie das noch haben oder wenn sie jenes noch haben. Wir brauchen Beziehung, denn aus der Beziehung sind wir gesegnet. Seit dem Sündenfall leben wir Menschen in diesem Spannungsfeld. Ich bin einerseits Gottes herrliches Geschöpf, geschaffen nach seinem Bild, und andererseits müssen wir bekennen, wir sind Sünder. In dieses Spannungsfeld hinein tritt Jesus. Und dieses Spannungsfeld hinein gibt uns Jesus eine Antwort. Ich denke an Nikodemus, der Lehrer in Israel, der irgendwie gemerkt hat, all das, was ich tue, meine Identität als ein Lehrer in Israel, da fehlt noch irgendetwas. Irgendetwas befriedigt mein Herz und meine Seele nicht komplett. Und Nikodemus geht zu Jesus. Und er sagt zu Jesus, Jesus, was muss ich eigentlich tun, dass ich das Himmelreich ererbe? Die Antwort, die Jesus gibt, ist so abstrakt, dass man im ersten Moment denkt, er hat den Nikodemus gar nicht verstanden. Denn Nikodemus ging davon aus, dass es noch eine Regel braucht, die er noch besser befolgen sollte. Und Jesus sagt ihm, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Und wir kennen alle die Antwort von Nikodemus. Er sagt, ich kann ja nicht noch mal ein kleines Kind werden und zu meiner Mutter zurückgehen, wieder geboren werden, das geht doch nicht. Aber Jesus sagt, aus Wasser und Geist. Unsere Identität, unsere Identität bekommen wir dort in diesem intimen, in diesem nahen Gespräch mit Jesu. Und Jesus sagt uns, es muss etwas in dir neu werden. Nun, die meisten von uns sind getauft, sind Gemeindeglieder. Meint ihr, dass das Jesus gemeint hat? Also ich meine Nikodemus, er war auch ein wirklicher, gläubiger Mensch, ein guter Lehrer. Und wir würden ihn ganz sicher unter uns akzeptieren. Aber was hat dann Jesus gemeint? Das hat er gemeint, einfach, ihr müsst mal getauft werden und in eine Gemeinde kommen und dann kommt ihr ins Himmelreich. Da spüre ich etwas. Und in einem Buch von Ecke Weit schreibt sie, wenn dieser Vorgang der Übergabe, der Bekehrung, nicht ein Vorgang ist, der dauernd in unserem Leben stattfindet, dann werden wir eines Tages kalt. Also die Aufforderung zu dieser Identität, Jünger Jesu zu werden, beginnt damit, dass wir immer wieder von unserem eigenen Weg, und ich sage es jetzt im übertragenen Sinn, von unserer fleischlichen Identität weggehen in eine geistliche Identität. Es beginnt dort, wo ich mich selber verleugne, um in Jesus zu sein. Nun muss ich das ein bisschen praktisch sagen. Es beginnt dort, wo ich reumütigen Herzens zu Gott komme und ihn bitte, wandle mich um in dein Bild. Unsere größte Sehnsucht muss sein, als Kinder Gottes, unsere größte Sehnsucht muss sein, dass Christus in uns lebt. Die Bedingungen, der Weg, er ist gar nicht so schwer, wie wir uns das vorstellen. Wir könnten uns eigentlich vorstellen, als Jesus so das letzte Gespräch mit seinen Jüngern hatte, bevor dem Abendmahl. Und jeder von uns, der schon auch als Lehrer oder in einer Form gearbeitet hat oder als Chef in einer Firma, der, bevor er weggeht, gibt er Instruktionen. Seiner Firma, macht das, macht jenes, schaut darauf und schaut jenes. Als Therapeut versuchen wir immer wieder nach einer Therapiestunde zusammenzufassen auf ein paar Punkte, dass der Patient das mitnehmen kann. Und was macht Jesus, der große Lehrer, unser Erlöser? Er nimmt seine Jünger zusammen und er bringt es auf einen einzigen Punkt. Siegreiches Leben in Christus, würde ich das überschreiben. Er sagt, schaut, bleibt einfach in mir. Und ich bleibe in euch. Also ich hätte doch mindestens erwartet, es wäre doch so gut gewesen für alle Generationen, für unseren ganzen Dienst, den wir machen, wenn Jesus doch einmal repetiert hätte, wie wichtig, dass die Gebote sind, wie wichtig, dass jenes und das zu handhaben ist. Aber Jesus verzichtet darauf, weil er etwas weiß. Wir bekommen unsere Identität, die er uns, und ich werde nachher noch darauf eingehen, wir bekommen sie nur, wenn Christus in uns lebt. Also müsste ich eines sagen, ich könnte ein großer Teil unserer Gebete, wie wir sie beten, vergessen. Wenn ich das eine Gebet von ganzem Herzen beten könnte, Jesus, ich möchte in dir bleiben. Und dann sagt er, und ich bleibe in dir. Diese Verbindung mit Jesus verändert unser Leben. Ohne dass wir uns da riesig anstrengen müssen, weil es von innen kommt. Es kommt durch den Heiligen Geist über unser Herz und unsere Gedanken. Unsere Bedürfnisse verändern sich. Unsere Art, wie wir leben, verändert sich. Ich habe eine Patientin in der Maltherapie. Das erste Bild, das sie gemalt hat oder malen wollte, es kam dann ein bisschen anders. Sie hat mir erklärt, ich habe eine Weisheit entdeckt auf dieser Welt. Überall, wo es Gutes gibt, gibt es Böses. Überall, wo es Böses gibt, gibt es Gutes. Also wo es schwarz ist, hat es Licht und wo es Licht hat, hat es schwarz. Im ersten Moment dachte ich, das malst du mir nicht da drin in meinem Atelier. Aber dann habe ich sie lassen. Und sie hat gemalt und sie hat mir ihre Philosophie erklärt. Und nachher machte sie so auf das eine in das Dunkel hinein, so einen weißen Strahl. Und in das Helle hinein einen roten Strahl. Und dann sage ich ihr, du hast recht, es stimmt. Und sie schaute mich verwundert an und ich sage, ja, es ist wahr. Mitten in dem Licht, in diesem göttlichen Licht, gab es Dunkelheit. Mitten da drin ist Jesus gekreuzigt worden, hat sein Blut vergossen, damit das Licht in die Dunkelheit scheint. Und seit dem Moment sind unsere Malstunden Bibelstunden. Und diese Woche hat sie gesagt, ich komme so gerne, ich würde eine gar keine andere Therapie mehr brauchen. Aber ich komme so gerne, weil es ist so schön, über Gott zu reden. Und ich habe das alles nachgelesen, was du gesagt hast. Und es stimmt. Es stimmt. Unsere Identität bekommen wir in der Gemeinschaft mit Gott. Und welcher Jubel, wie sieht uns Gott? Ich übertreibe nicht, das steht in der Bibel, das ist nicht meine Worte. In der Bibel steht, ihr seid Heilige, ihr seid Erlöste, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Diener Gottes, Dienerinnen Gottes. Ihr seid auserwählt, ihr seid Erben des Reiches, teuer erkauft, mit Blut erkauft. Die Frage bleibt, lebe ich die Identität? Ich bin nicht ein Heiliger über das, was ich tue, bei weitem nicht. Aber ich bin ein Heiliger durch den, der mich heilig macht. Eine Patientin hat mir gesagt, schauen Sie, während sie am Malen war, ich habe gesehen, sie ist so in einem Druck drinnen, ich habe sie mal lassen. Und nachher habe ich ihr gefragt, habe gesagt, du bist so in einem Druck drin, was hast du für Probleme? Und sie sagt, ja, ich weiß nicht, mache ich wirklich alles falsch? Oder denken die anderen, dass ich alles falsch mache? Und dann belastet mich das sehr, sehr lange, ich bekomme es nicht weg. Ich habe ihr erklärt, was Gott dazu sagt, wenn wir was falsch machen. Auch dann, wenn wir beschuldigt werden, etwas falsch gemacht zu haben, obwohl es nicht ist. Gott sagt, komm einfach zu mir. Komm einfach zu mir, denn du bist mein Kind, ich höre auf dich. Ich gebe dir den inneren Frieden. Und sie haben mir gestern Abend geschrieben, es hat so gut getan, zu wissen, dass jemand mich wirklich kennt, dass jemand weiß, wer ich wirklich bin. Ich will heute Morgen die Botschaft mit einer Geschichte beenden. Da war in einem Waisenhaus ein kleines Mädchen und in diesem Waisenhaus sind immer wieder Leute, die gefunden haben, wir könnten jemanden aufnehmen, hingegangen, und haben jemanden ausgesucht. Und so auch das Ehepaar, das keine eigenen Kinder bekam. Und die Leiterin des Waisenhauses hat gesagt, schaut, Ich habe einen Jungen, er ist hochtalentiert, er ist wirklich artig. Es gibt keine Probleme mit ihm, den würde ich euch empfehlen. Aber die beiden haben gesagt, nein, es muss in unserem Herzen was passieren, wenn wir jemanden auswählen. Und sie haben andere Kinder noch angeschaut und dann war ein Mädchen und irgendwie hat sie ihr Herz bewegt. Und da sagt die Leiterin vom Waisenhaus, nein, nehmen Sie Hanni nicht, weil sie ist schon an so vielen Orten gewesen als Pflegekind und man hat sie immer wieder abgegeben, weil sie einfach nicht artig ist und weil sie nur Stress macht. Die beiden haben angefangen, mit Hanni zu reden und Hanni hat alles gemacht, dass man keinen guten Eindruck von ihr bekommt. Und da haben die beiden gesagt, komm, wir nehmen dich. Aber wir nehmen dich nicht als Pflegekind. Wir werden einen Vertrag machen und in diesem Vertrag werden wir sagen, du bist adoptiert. Und wir sind wirklich deine Eltern. Das ist jetzt deine Mutter und ich bin dein Vater. Wir werden dich nie wegschicken. Und so gingen sie nach Hause und das kleine Mädchen, Hanni, hat gedacht, das kann nicht sein. Immer haben sie mich vorgeschickt. Also wenn ich irgendwas anstelle, werden die mich auch wegschicken. Und so hat sie die Katze angestrichen mit lila Farbe. Und da kam der Vater zu ihr und hat gesagt, schau, du musst jetzt die Katze schamponieren. Er schickte mich nicht weg. Nein, wir schicken dich doch deswegen nicht weg. Du bist unser Kind, ich bin dein Vater und das ist deine Mutter. Und das war eigentlich ihre erste Erfahrung, dass einmal etwas anders passiert, wenn man nicht weggeschickt wird, weil man etwas falsch macht. Aber sie hat gedacht, das war vielleicht auch zu wenig. Und so hat sie beim Camping am Swimmingpool die Spaghetti in den Swimmingpool geworfen. Und dann hat der Vater gesagt, du nimmst jetzt den Fächer und du fischst alle Spaghetti wieder raus. Er schickte mich nicht weg. Nein, wir schicken dich doch nicht weg. Aber du musst jetzt halt Spaghetti fischen. Und irgendwie hat sie gedacht, ich glaube, ich habe wirklich ein Zuhause gefunden. Aber immer wieder hatte sie Zweifel und an einem Tag hat sie gesagt, ich will es wissen. Ich will es jetzt wirklich wissen. Und sie nahm einen Stein und hat es an die große Balkontüre hineingeschossen. Und die Scherben sind nur so runtergefallen. Und da ist sie dort gestanden. Und der Vater ist gekommen und sie hat geschaut, was macht er? Schickt er mich weg? Und er sagt, schau mein Kind, setz dich auf diesen Stuhl. Ich werde jetzt die Scherben wegräumen. Ja, schickt er mich nicht weg? Und sagt er, nein, ich werde die Scherben wegräumen, sonst schneidest du dich noch. Und das kleine Mädchen fing an zu weinen. Denn sie wusste, ich habe jetzt einen Vater und eine Mutter. Mich hat die Geschichte berührt. So oft in unserem Leben machen wir Scherben. Dann ist es Gott, der sagt, komm, setz dich einfach hin. Ich räume die Scherben weg. Liebe Freunde, so geht Gott mit uns um. Er hat diesen Vertrag mit dem Blut Christi unterschrieben. Den Vertrag für deine neue Identität. Kind Gottes zu sein, Erbe des Reiches, Botschafter an Christi Stadt, Bürger des Himmels, Salz für die Welt. Er hat dieses unterschrieben mit seinem eigenen Blut. So oft du sündigst, denn wir sind allzumal Sünder, so oft du sündigst, vergibt Gott dir. Und zwar, Gott kann nicht warten, dir zu vergeben. Er braucht nur etwas. Er braucht nur dein Wunsch. Jesus, ich möchte in dir sein. Und ich möchte in meinem Leben erleben, dass du in mir bist. Es ist oft so schwierig, diese ganz einfachen Schritte in unserer Identität zu gehen. Aber geheiligt werden in Christus bedeutet, Beziehung mit Christus zu haben. Ein Leben als Kind Gottes zu leben bedeutet, mit dem Vater zu reden. Dass man seine Identität erkennen kann. Eine Vision für die Zukunft zu haben in dieser Welt, bedeutet, mit dem zu reden, der alles weiß und alles kennt. Es braucht keine Spekulationen. Wir brauchen nicht irgendwelche Fantasien zu erzählen, sondern wir können erzählen, weil es die Bibel sagt. Es steht geschrieben. Und Gott hat es vorausgesehen, hat es vorausgesagt. Die Menschen leiden heute unter all den miserablen, negativen, traurigen Nachrichten. Ich kenne keinen einzigen, der nicht darunter leidet. Weil jeder sagt, wie geht das weiter? Kriegsgeschrei, dann Not, Armut in reichen Ländern, Armut, Hungersnöte in armen Ländern, Trockenheit. Was geschieht? Und dann haben wir dieses Wort Gottes, das sagt, wenn ihr alles das seht, dann freut euch, weil sich eure Rettung naht. Aber es ist ein Weckruf. Es ist ein Weckruf an gläubige Menschen, die mit Jesus Christus leben. Die diese Sehnsucht in sich haben, so zu werden, wie Jesus ist. Die Sehnsucht haben nach dem Gespräch, nach der Beziehung mit ihm. Es ist ein Weckruf. Geht hin in alle Welt und verkündiget die gute Nachricht, dass Gott Frieden geschlossen hat. Ja, ich bin nicht durch das, was ich tue, das, was ich bin. Sondern weil ich die Identität bekommen habe von Jesus Christus, sein Kind zu sein, darum lebe ich in der Gnade. Ich bin nie perfekt, keiner von uns. Aber durch die Gnade sind wir Heilige. Diese Spannung wird sich erst an der Schwelle zur Ewigkeit auflösen. Dann werde ich nämlich da sein, wie Gott mich sieht. Dann werde ich eine neue Kreatur sein, erkauft durch das Blut des Lammes. Dann werde ich das sein, was ich wirklich bin. Amen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns gewesen bist und keinen von uns alleine lässt. Wir danken dir, dass wir wirklich unser ganzes Sein, unsere Zukunft, unser Leben in deine Hände legen können und dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns niemals wegschickst. Herr Jesus, du hast uns erlöst. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast alle Schuld auf dich genommen. Herr Jesus, wir möchten in dir sein, nicht nur heute, morgen, alle Tage unseres Lebens. Und wir wollen einmal bei dir sein. Und du hast versprochen. Und du brichst dein Wort nie. Du hast gesagt, dass du in uns bist, als die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir danken dir, Jesus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten. Der Herr sei dir gnädig und gebe dir Frieden.
Amen.